Karoon von Michael R. Bayer.
Folge 3. Guatemala, Region um Tikal, 17. August 2014.
Er war hier und ist weiter runtergerutscht. Ich habe hier frisches Blut entdeckt. Pete hörte, wie hinter ihm Sinistra zu ihm hinabstieg. Als sie sich wackelig neben ihm festhielt, bemerkte er ihren ernsten Gesichtsausdruck. Sie drehte sich zu Ron um, der im Licht der schwachen Taschenlampe nur als Silhouette zu erkennen war. »Ron, geh zurück zum Bus und sag Pedro, er soll die Polizei und das Institut informieren. Wir brauchen hier Höhlenbergsteigergerät und Taucheranzüge. Ich bleibe beim Professor.« Ron nickte, drehte sich um und kletterte polternd wieder aus der Höhle, wobei ein paar Kiesel zu ihnen hinabregneten. Sinistra nahm Pete die LED-Lampe aus der Hand und leuchtete in die tiefere Höhle hinein. Der Höhlenboden senkte sich auf der folgenden Strecke bedrohlich, und der Durchmesser der Hohlräume schnürte sich weiter zu. Es kam Pete vor, als stünde er in einem überdimensionierten, nach unten gedrehten Rinderhorn. »Sehen Sie, Professor, dort hinten sieht es aus, als wäre die Höhle zu Ende. Aber davor...« Im Licht der Lampe war, wie ein ovaler Schatten, ein schwarzer Ausschnitt auf dem hellen Fels zu sehen. Als Sinistra etwas ihre Position veränderte, um den Einfallwinkel des Lichtes zu variieren, erkannte auch Pete das Loch. Es befand sich im Boden der Höhle und hatte etwa 1 Meter Durchmesser. Die Oberfläche des Kalksteins um das Loch herum sah aus wie poliert. Er erinnerte sich mit Grauen an die Worte Sinistras bezüglich des eindringenden Regenwassers, als er sich vorstellte, wie tief es in dem Loch wohl hinabgehen konnte. »Mein Gott«, entfuhr es ihm. »Wie lange wird es dauern, bis die Polizei mit der Ausrüstung hier ist?«, fragte er, Sinistra zugewandt. »Vielleicht 2 Stunden bestenfalls. Wir sind ungefähr noch 1/2 Wegstunde von Floa entfernt. Wenn dort die Ausrüstung nicht vorhanden ist, kann das alles viel länger dauern.« Sie wirkte niedergeschlagen. »Wenn er tief abgestürzt ist, können wir ihm ohnehin nicht mehr helfen.« Über ihnen rumpelte etwas und taghelles Licht fiel in die Höhle. Ein Motor erstarb. Kleine Kiesel rieselten zu ihnen herab, als der Sargento ein paar Meter zu ihnen herunterkam. »Pedro hat mich über Funk gerufen, Senor. Ich habe 50 Meter Stahlseil auf der Seilwinde und diesen Trapezgurt. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.« Der Polizist wedelte mit dem Nylongurt. Pete atmete erleichtert auf. »Lassen Sie uns hochgehen, Sargento. Hier ist es für uns alle zu eng.« Vor der Höhle überprüfte Pete die Seilwinde. Sinistra reichte ihm den Trapezgurt, den sie mit dem Ende des Stahlseils verbunden hatte. »Seien Sie vorsichtig, Professor.« Ihre schwarzen Augen sahen ihn ernst an. »Das Loch kann sehr tief sein. Wir haben noch keine Antwort vom Institut oder vom Militär. Wenn Ihnen auch noch etwas zustößt, können wir nichts zu Ihrer Rettung unternehmen.« »Wenn Almond noch lebt, zählt jede Minute. Ich muss da runter und nach ihm sehen«, entgegnete Pete. Er stieg in den Trapezgurt und verriegelte die Karabiner vor seiner Brust. »Ich werde meine Kommandos laut rufen. Wenn ihr mich nicht mehr hören solltet, zieht mich langsam zurück.« Er nahm die LED-Lampe und kletterte vorsichtig die Höhle hinab. Als er den Punkt mit den Blutspuren erreichte, drehte er sich um und kletterte von da an mit den Füßen voran. Pete versuchte nicht daran zu denken, was alles schiefgehen könnte. Als er den polierten Boden um das Loch herum erreichte, überprüfte er den Karabiner des Trapezgurtes, der ihn hielt, ein letztes Mal und schwang seine Beine über den Rand. Mit der Lampe leuchtete er in den Tunnel hinein, der fast senkrecht im Boden unter ihm verschwand. Überrascht sah er, dass die Tunnelwand nach ungefähr 7 bis 8 Metern abrupt endete und der Strahl der LED-Lampe sich im Nichts verlor. »Der Schacht ist nicht sehr tief«, rief er den beiden zu. Er nahm einen Kiesel und warf ihn in den Schacht. Pete schloss die Augen, um sich ganz auf sein Gehör zu konzentrieren. Leise kam aus der Tiefe ein plätscherndes Geräusch, als die Kiesel irgendwo unter ihm ins Wasser fielen. »Da unten ist Wasser!« Er atmete auf. Das erhöhte die Chancen für Almond, sich nicht zu schwer bei einem Sturz verletzt zu haben. »Lasst mich langsam hinunter«, Achten Sie auf eine mögliche Strömung, Professor«, rief Sinistra ihm zu. Er nickte und schwang sich in die Öffnung. Der Schacht führte fast senkrecht nach unten. Pete achtete darauf, sich mit den Füßen von der Schachtwand, die hinter der Öffnung wieder rauer geworden war, abzudrücken. Die Kalksteinschicht, durch die er hinabgelassen wurde, war gut 10 Meter dick. Plötzlich stießen Pietes Füße ins Leere. »Halt!« schrie er nach oben. Das Seil ruckte, als es anhielt, und zog sich schmerzhaft vor seinem Brustkorb zu. Ein Stöhnen entwich seinen zusammengebissenen Zähnen. Seine Füße berührten die Wasseroberfläche. Er leuchtete mit der LED-Lampe umher. Verblüfft hielt er die Luft an. Ein C-Not. Die Luft war kühl und feucht. Der Strahl seiner Lampe suchte die Wasseroberfläche ab. Der Raum zwischen der Decke und der Wasseroberfläche war vielleicht 6 bis 7 Meter hoch. Es gab eine leichte Strömung, die ihn bereits etwas unter der Schachtöffnung wegzog und durch eine leichte Wellenbildung verhinderte, dass er irgendwas unter Wasser erkennen konnte. Pete stutzte, als der Lichtstrahl der Lampe über eine regelmäßige, aus großen Quadern gemauerte Wand strich. Er versuchte, sich am Seil hängend etwas zu drehen, was ihm aber nur teilweise gelang. Der Lichtstrahl folgte der türkis schimmernden Wasserlinie an der Mauer entlang in die Höhle hinein. Das war kein Zenot. Diese Wände waren gemauert.
»Professor?«
Eine schwache Stimme ließ ihn zusammenzucken. »Almond!« Nicht weit von der Stelle entfernt, an der der Strahl seiner Taschenlampe die vorzeitlichen Kalkquader beleuchtete, kauerte im Halbdunkel eine Gestalt auf einem Mauervorsprung, knapp einen halben Meter über Wasser. Pete sah nach oben. »Lasst mich runter!« rief er in den Schacht. Das Seil gab mit einem Knirschen ruckartig eine Körperlänge nach. Pete, der mit einem gleichmäßigen Nachgeben gerechnet hatte, wurde überrascht und tauchte unter. Prustend kam er wieder an die Oberfläche und tastete mit der freien Hand erschrocken nach seiner Brille. Verloren. Das über seinem Kopf zusammenschlagende Wasser hatte sie abgestreift. Die Strömung hatte ihn bereits einige Meter in Richtung Almond getrieben und er stieß mehrfach mit den Schienbeinen schmerzhaft gegen unter der Wasseroberfläche liegende Felsen. Reaktionsschnell hakte er einen Fuß unter eine Felskante und stoppte sein Dahintreiben in der Strömung. Er leuchtete senkrecht zu seinen Füßen hinab und sah das Licht der Lampe tiefer durch die leicht gekräuselte Wasseroberfläche eindringen, hoffnungslos auf diese Art seine Brille wiederzufinden. Er kniff seine Augen zusammen, um wenigstens ein paar Dioptrien auszugleichen. Mit Mühe erkannte er unter Wasser den Kalkquader, auf dem er stand. Das Wasser reichte ihm bis zur Brust. Er richtete den Strahl der Taschenlampe wieder auf die verwischte Gestalt von Almond, der sich noch gut 10 Meter von ihm entfernt auf dem dünnen Mauervorsprung festgeklammert hatte. Die aus den überdimensionalen Quadern zusammengesetzte Wand schien an der Stelle, an der Almond hockte, in intaktem Zustand zu sein. Pete konnte die geraden Linien der Fugen über mehrere Meter weit zu beiden Seiten verfolgen, bevor sie unter zerstörten Mauerabschnitten verschwanden. Bis zur Decke gab es 6 Reihen Quader, die versetzt aufeinandergefügt waren. In der Ferne, wo optisch die zerklüftete Decke fast mit der Wasseroberfläche verschmolz, meinte er, breite, aus dem Wasser emporsteigende Stufen zu erkennen. Der Schmerz in seinem Schienbein ließ etwas nach. Die Spannung des Stahlseiles war erschlafft und das Seil war unter der Wasseroberfläche versunken. Mit einem Schauder erkannte Pete die Gefahr, dass es sich in dem Schutt auf dem Boden verheddern konnte. Er müsste jetzt eigentlich umkehren. Ohne Brille war er selbst in Gefahr.
»Professor, helfen Sie mir!«
Sein Blick fuhr zu Almond. Er musste seinen Studenten retten. Pete zog das Stahlseil, wackelig in der Strömung auf dem Quader balancierend, mit großer Anstrengung langsam zu sich heran und legte es in Schlaufen, die er sich über die Schulter hängte. Das Gewicht war beachtlich. Er würde quer zur Strömung schwimmend die Wand erreichen müssen, um zu dem Vorsprung zu gelangen, auf dem Almond hockte. Pete stieß sich kraftvoll von dem Quader ab und schaffte ungefähr die Hälfte der Strecke, bevor das Gewicht des Seils ihn nach unten zu ziehen begann. Er ließ es von seiner Schulter rutschen und versuchte mit ein paar kräftigen Schwimmzügen die Mauer doch noch zu erreichen, bevor die Strömung ihn am Vorsprung vorbeitragen würde. Pete verfehlte den Mauervorsprung knapp, wobei er sich erneut schmerzhaft die Beine an unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen blutig stieß. Beinahe verlor er die Taschenlampe, konnte sie gerade im Reflex noch mit zwei Fingern erreichen, bevor sie in den grünen Fluten versinken konnte. Der Mauervorsprung mit Almond befand sich jetzt 3 Meter hinter ihm. Das war angesichts der Umstände gut genug, dachte Pete. Auf dem Felsen unter seinen Füßen balancierend, klammerte er sich mit einer Hand in einer breiten Fuge zwischen zwei mächtigen Quadern fest. Sein Brustkorb schmerzte unter dem Druck des Gurtes und des kalten Wassers. Keuchend rang er ein paar Minuten nach Luft. »Almond!« Pete leuchtete gegen die Strömung zu dem Mauervorsprung, der aus der Nähe wie ein in die Mauer gedrehter Halbkreis aussah. Ein Torring. Er kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und erkannte reiche Verzierungen in Form üppiger, plastisch modellierter Hieroglyphen auf den Seiten des Halbkreises, in dem, wie der Mann im Mond, sein verloren gegangener Student hing. »Almond, ich bin hinter dir. Kannst du dich bewegen?« Pete tastete sich vorsichtig auf dem Vorsprung gegen die Strömung in Richtung Almond voran. In der Ferne glaubte er, irgendwelche Stimmen rufen zu hören, wahrscheinlich Sinistra oder der Sargento, aber das war jetzt nicht wichtig für ihn. Er musste sich beeilen. Seine letzte Kraft sickerte fühlbar im kalten Wasser unter der ungewohnten Anstrengung aus ihm heraus.
»Professor, gut Sie zu sehen.«
Almond presste jedes Wort heraus. Er hatte sich zu Pete umgedreht und sah aus, als würde er jeden Moment von dem Torring herunterfallen.
»Meine Beine, sie tun so schrecklich weh. Professor, helfen Sie mir!«
Pete wollte etwas Beruhigendes erwidern, stellte jedoch erschreckend fest, dass sich das Seil leicht gespannt hatte. Offenbar waren Sinistra und die anderen unruhig geworden, weil sie nichts von ihm gehört hatten und begannen jetzt langsam das Seil einzuholen, wie er es mit ihnen besprochen hatte. Seine Augen weiteten sich, als er erkannte, dass sich das Seil nicht in Richtung Höhlendecke zu spannen begann, sondern ihn zurück in die Mitte des Wassers zog. Er hatte sich verheddert. Mit beiden Händen versuchte er fieberhaft, den Karabiner seines Trapezgurtes zu öffnen. Vergeblich. Seine Finger waren klamm und der Zug aus dem Seil bereits zu groß. »Stopp!« schrie er. Doch das halbe Wort ging bereits im Wasser unter, als das Seil ihn mit brutaler Gleichmäßigkeit von der Wand wegriss und seinen Kopf Sekunden später unter Wasser zog. Die Taschenlampe hatte er nahe der Panik fallen gelassen. Sie erzeugte eine diffuse Lichtblase unter Wasser, auf die Pete langsam zugezogen wurde. Dann sah er, im trüben Licht der Lampe, den Schatten des Felsens, auf den ihn das Seil zuzog. Er ragte schräg aus dem Boden und war äußerst gleichmäßig geformt. Das Seil verschwand unter dem Felsen im Schlamm. Es musste passiert sein, als er mit letzter Kraft versucht hatte, die Mauer zu erreichen. Eine wahnwitzige Erkenntnis offenbarte sich ihm. Er hatte es selbst dort eingefädelt. Die Zugrichtung des Seils unter dem Felsen hindurch und zurück zur Höhlendecke würde ihn wie einen Keil dort unten festklemmen. Pete versuchte, sich mit den Füßen auf dem Felsen abzustützen, rutschte jedoch sofort daran ab. Mit beiden Händen drückte er ihn von sich. Seine Finger strichen über ein glattes, reliefiertes Material, keine raue Kalkoberfläche. Glatt. Warm. Hieroglyphen. Sicher die fehlende Hälfte des Mauervorsprungs, schossen ihm Gedankenfragmente durch den Kopf. Wärme. Er spürte seine Sinne schwinden. Der Drang zu atmen wurde übermächtig. Das Seil zog ihn mit brutaler Kraft unter den Felsen und presste die letzte Luft aus seinen Lungen. Pete saß fest, Brust und Gesicht dicht an dem warmen Felsen geschmiegt. Mit letzter Kraft ruderten seine Arme umher, wühlten jahrhundertealten Schlamm auf und verdunkelten seine Sicht. Eine Hand ertastete die versunkene LED-Lampe. Im Reflex riss er sie zu sich. Nein! Wenige Zentimeter vor sich erkannte er eine Form, die er heute schon einmal entdeckt hatte. Die zwei übereinander stehenden Pupillen aus dem lidlosen Auge starrten ihn gefühllos an.
Ich habe was entdeckt,
waren seine letzten vernebelten Gedanken.
Corum, ein Roman von Michael R. Beyer. Mehr über das Buch und Online-Bestellmöglichkeiten finden Sie im Internet auf corum.de. Nächste Woche mehr im Corum Podcast. Sie hörten eine Earpaper-Produktion. Mehr Informationen finden Sie online unter earpaper.de.